die Einladung hier. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, zur Gilde eingeladen zu werden. Das ist doch immer noch was Besonderes und immer wieder was Besonderes. Denn ich glaube, die Gilde zeigt, dass es nicht darum geht, dass hier besonders viele Leute sitzen, sondern die Frage dessen, was und wie hier diskutiert wird. Und das hat Konsequenzen. Und das freue ich mich da, vielleicht einen kleinen Beitrag leisten zu können. Ich fühle mich allerdings jetzt so ein bisschen wie ein Spielverderber, weil ich schon den Eindruck hatte, es war gerade so eine Dynamik da für eine Diskussion. Da will man eigentlich nicht nochmal was einbringen, sondern will man eigentlich eher sagen, ich ziehe zurück und lasse mich weiter diskutieren. Das hätte aber jemand anders vorschlagen müssen, das kann ich schlecht vorschlagen. Denn ich bin ja auch gefragt worden und will jetzt nicht einfach sagen, ich tue nichts. Und deshalb sehe ich das, was ich jetzt mache, eher, das kommt ein bisschen tröger daher, das sage ich schon mal. Und sehe es eher als ein Reflexionsangebot in Erweiterung sozusagen dessen, was wir, glaube ich, gerade schon diskutiert haben. Der Titel, den ihr mir aufgegeben habt, ist ja nicht so ganz einfach und will ganz vieles. Und wenn man dann noch die Ausschreibung der ganzen Tagung sich dazu anguckt, dann ist fast nichts nicht abgedeckt. Deshalb habe ich mir lange überlegt, was mache ich denn jetzt eigentlich, und habe mich dann mit mir selber verständigt, das ist ja immer das Dilemma, dass man sich nur mit sich selber verständigt, drei Dinge zu tun, nämlich drei Begriffen quasi nachzugehen, die für die Tagung und jetzt auch für den Titel meines Vortrags ja so ein bisschen zentral gestellt sind, nämlich der Begriff der Offensive, der Begriff der Zukunft und der Begriff der Strategie. Und ich muss mich sozusagen nochmal entschuldigen, ich konnte einfach aus privaten Gründen jetzt nicht die drei Tage komplett hier sein. Deshalb geht mal ein bisschen dazwischen, wenn ich Dinge sage, die schon ausreichend diskutiert wurden. Da kann ich, glaube ich, ganz gut mit umgehen. Und das Ganze ist, wie gesagt, jetzt eher ein vielleicht assoziativeres Denkangebot, um Dinge ein bisschen nochmal in den Blick zu kriegen. Ich fange mal wirklich ganz assoziativ an, die Frage der Offensive. Wenn wir uns selbst fragen, was ist eigentlich eine Offensive, dann ist man erstmal begrifflich durchaus überrascht, dass dieser Begriff im Kontext von Jugendhilfe auftaucht. Denn was einem normalerweise einfällt, und jetzt kommt natürlich die, muss man ja heute immer machen, die Triggerwarnung, jetzt dürfen alle die nicht hingucken und so weiter, dann fällt einem zum Beispiel sowas ein. Also die sozusagen berühmt-berüchtigte Tet-Offensive der 1968er, nordkoreanische Armee macht einen Überraschungsangriff an die US-amerikanische Armee. Eine Offensive ist ein militärischer Angriff. Das ist das eine Verständnis. Also ein Angriff ist eine Offensive. Es ist ein Angriff, der was gezielt erreichen will, der eine bestimmte Idee hat, was durchzusetzen. Und zwar durchaus gewaltsam. Das ist aber nicht die einzige Assoziation, die wir zu Offensive haben. Eine, die uns vielleicht, ich will nicht sagen näher liegt, aber vielleicht doch, zumindest die wir vielleicht häufiger benutzen, ist vermutlich die sportliche. Letztlich ist es vom Begrifflichen gar nicht so viel anderes. Auch da geht es um einen Angriff, nur jetzt keinen militärischen, auch möglichst keinen, der die anderen beschädigen soll, aber doch auch ein, der zielgerichtet was durchsetzen soll. Also jetzt hier, ich habe ein Bild aus dem Frauenhandball, bewusst, weil Handball als die schnellste Sportart, Mannschaftssportart gilt, die wir haben, und ständig sozusagen zwischen Angriff und Angriff wechselt. Dagegen ist ja Fußball extrem langweilig. Und da sieht man das, was damit gemeint ist. Also, wenn man es jetzt noch mal ein bisschen genauer haben will bei Begriffen, dann gucken wir etymologisch hin, was meint dieser Begriff. Und dann sieht man, er meint auch etymologisch tatsächlich sowas wie ja, beschädigen oder verletzen. Also etwas durchsetzen, durchaus auf Kosten von anderen, könnten wir jetzt etwas abstrakter formulieren. Also auch im Sport beschädigt man das Ergebnis der anderen sozusagen. Er meint aber auch sowas wie anstoßen. Das ist ein bisschen komplizierter, wenn man denkt, anstoßen wie jetzt Anstoß Sport. Aha, der Anstoßen, der ist jetzt nicht gemeint. sondern anstoßen, das versteht man eigentlich erst durch den Gegenbegriff. Nämlich die Defensive meint etymologisch das Wegstoßen. Und sozusagen, das ist das, was anstoßen meint. Also ich bin nicht in der Position, nur etwas von mir wegzudrängen oder wegzustoßen eben, sondern ich bin in der Position, den Anstoß zu geben. Und ich glaube, damit sind wir jetzt bei zwei Dingen, die für unser Thema interessanter werden, weil ich will weder über die TED-Offensive noch über Frauenhandball sprechen, sondern ich glaube, die Spuren sind durchaus für unsere Reflexion nicht uninteressant. Die Spuren sind nämlich, glaube ich, zum einen, es geht, wenn wir über Offensive reden, darum, aus einer Position der Defensive rauszukommen. Und das ist, glaube ich, gesellschaftstheoretisch und zeitdiagnostisch interessant. Ich sage gleich warum. Also in eher bestimmende Position zu kommen. Also in eine Position des Angriffes zu kommen, eine anstoßende Position, ist eine, die sozusagen, ihr habt vorhin von Proaktivität gesprochen, ist eine, die will bestimmen. Die will sozusagen aktiv sein in einem anderen Gegensatzpaar und nicht reaktiv sein. Und die zweite ist, ein Angriff, ihr habt vorher schon gesagt, hat immer ein Ziel. Also es scheint auch eine Position zu sein, die eine Zielorientierung ausrufen will, durchsetzen. Das scheinen zwei Punkte, die interessant sind für unsere Diskussion. Also, dass es hier anscheinend wenigstens einen Impuls oder eine Intuition gibt, in eine bestimmende Position kommen zu wollen und eine Zielorientierung markieren zu wollen. Und darum ging es ja die letzten Tage und gerade eben auch nochmal in dem Beitrag von Björn und Reinhold. Ich hatte gerade gesagt, warum ist es interessant, dass die Offensive, also in die bestimmende Position zu kommen, jetzt gerade passiert. Und ich glaube, das ist deshalb interessant, weil wir die letzten Jahrzehnte stark, Ökonomisierungsdebatte, Privatisierungsdebatte und so weiter und so fort, in der Position waren, die eher durch Defensive geprägt war. Also eine Defensive, eine Abwehr von dem, was wir als Neoliberalismus zum Beispiel beschreiben. Und das ist ein Begriff, den benutzen nur die, die das kritisieren wollen. Nicht die, die das Programm auf die Tagesordnung setzen. Die sprechen von Deregulierung, Privatisierung und solchen Dingen. Und das ist aber eigentlich eine defensive Position. Und es ist dann auch nicht so überraschend, dass wir an vielen Stellen so etwas wie eine Nostalgie des Wohlfahrtsstaats produzieren. Und ich sage es mal bewusst, wir, ich bin überhaupt nicht frei von, als dass wir so tun, als ob es irgendwie in dieser kurzen historischen Hochphase des Wohlfahrtsstaats, das waren ja nur ein paar wenige Jahrzehnte, das muss man sich auch nochmal klar machen, menschheitshistorischen Witz, in dieser kurzen Phase immer so tun, als wäre da sowas wie ein, ja was auch immer, idealer sozialer Integrationsstaat, aber ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, durchgesetzt. Und vergessen dann manchmal darüber die ganze Kritik, die es berechtigterweise daran gab. Das heißt nun nicht, dass jede Verteidigung per se im Sinne von, das ist ja konservativ, bewahren, wir uns nehmen sollten. Es gibt die schöne Formel, die die Widersprüche-Redaktion mal formuliert hat, in der sozusagen in einem Dreiklang von Verteidigen, Kritisieren und Überwinden zugleich bewusst, und das wird häufig übersehen, auch das Verteidigen drinsteht. Es geht nicht darum, dass es nichts zu verteidigen gibt. Ich glaube, es gibt viel zu verteidigen im Sinne zum Beispiel der Idee einer kollektiven Existenz. Nur, wir haben die nie realisiert in einem wirklich demokratischen, emanzipatorischen Sinn, aber die Idee war schon mal da. Und es könnte sein, dass uns gerade die Idee verloren geht. Die würde ich schon verteidigen. Aber nichtsdestotrotz wollte ich jetzt gerade erstmal noch darauf hinweisen, es ist, glaube ich, zeitdiagnostisch interessant, dass wir jetzt über Offensive wieder reden. Das hat, glaube ich, damit was zu tun. Das sozusagen als erster Horizont, und ich finde Andreas' literarische Eröffnung heute Morgen mit der Selbstüberschrift Antiterroranschlag zeigt eigentlich genau diesen Impuls ähnlich, wie als Susanne nochmal sagte, es geht auch um riskantes. Das sind alles Spuren, die darauf hindeuten, man will eher in die Offensive kommen und nicht in der Defensive, weil da verhindert man genau das. Da will man genau das nicht, man will keinen Schlag machen. Man will nicht riskant sein, sondern will eben nur reagieren. Vor dem Hintergrund würde ich jetzt gerne, und ich hatte ja versprochen, es wird ein bisschen tröge, würde ich jetzt gerne nochmal anknüpfen an Diskussionen, die ihr und zum Teil wir auch geführt haben in den letzten Tagen, und nochmal kurz erinnern, was war eigentlich jetzt dieses Programm der offensiven Jugendhilfe? Ich mache es ganz knapp. Warum mache ich das? Weil ich glaube, es ist nochmal interessant, in einem kurzen historischen Vergleich zu sagen, was wurde damals eigentlich diskutiert und was diskutieren wir heute? Und vielleicht komme ich zu einem etwas anderen Ergebnis, als ihr vielleicht erwartet. Nur ganz, ganz knapp, ihr habt es alle präsent, wir haben die letzten Tage, ihr habt darüber diskutiert. Also es war vor allem ein Programm, das man als ein sozialdemokratisches Programm auf der einen Seite und ein darüber hinausgehendes Radikales, sich nicht auf sozialdemokratische Perspektiven, das meint natürlich jetzt nicht, wie Holger schon sagte, nicht immer nur SPD, beziehen wollte. Aber ich glaube, beides muss man nochmal in Erinnerung. Und im Prinzip geht es darum, dass ich die Zusammenfassung, die finde ich sehr gut, Johanna Mierendorf und Thomas Ulkner formuliert haben, im Prinzip geht es darum, das ist sozusagen die sozialdemokratische Variante, eine eigenständige Sozialisationsinstanz in einen einklagbaren Maßnahmenkatalog zu platzieren. Das ist sozusagen die eine Spur gewesen. Und worüber reden wir? Das muss ich glaube ich jetzt nicht mehr wiederholen. Wir reden über die Auseinandersetzungen, die vor allem in den 1980er Jahren, also im Vorfeld der Durchsetzung des SGB VIII passiert ist. Damit verbunden wurde eine Haltung, davon hat man es ja auch schon, eine Haltung, die anwaltschaftlich sein möchte, und zwar um die Interessen der Jugendlichen durchzusetzen und in die politische Auseinandersetzung einzubringen. Aha, das klingt sehr nach der ersten Leitlinie. Fast wortgleich, als ich das heute Morgen las, dachte ich, interessant, das stand damals genau so in den Formulierungen. Und es soll aber nicht nur die fachliche Arbeit möglichst optimal, so heißt es an einer Stelle, zur Ermöglichung bringen, sondern auch die Lebensbedingungen der Jugend entsprechend verbessern. Das war das, was ich als sozialdemokratische Spur bezeichne. Daran gab es sozusagen Kritik. Eine könnte man mit der Position von Friedhelm Peters bezeichnen, die sagte, das geht nicht weit genug. Und ich habe auch hier mal ein Zitat aus dem damaligen Text von ihm, und lese es mal gerade vor, aus diesem Dilemma wird sich die Jugendhilfe nur herausarbeiten können, wenn sie politischer wird. Sie ist interessensvertretend für die Jugend gegenüber anderen gesellschaftlichen Bereichen, soweit im Prinzip da, also analog, weil hier erfahrbar wird, dass sich der größte Teil der Jugendlichen eben nicht mehr zwanglos in die Erwachsenenwelt eingliedert. Jetzt wird deutlich sozusagen, wo die Spur sich ein bisschen anders darstellt. Dabei muss sie sich sozialpolitisch engagieren, denn die Versprechungen der Erwachsenen gelten für Jugendliche nur im Ausnahmefall. Die gesellschaftspolitische Aufgabe der Jugendhilfe reicht aber über das hinaus. Es muss in allen jugendpolitischen Maßnahmen auch darum gehen, den Erfahrungsrahmen von Kindern und Jugendlichen zu erweitern. Die Jugendhilfe muss dafür Sorge tragen, dass die Jugendphase nicht zu einer Abfolge von Bewährungsauslese und Aussonderungssituationen bekommt, sondern dass sie ein Raum bleibt, in dem neue Lebensformen für die Zukunft unserer Gesellschaft entwickelt werden. Also klar wird hier der Anspruch, der kein Alternativanspruch ist, aber der sozusagen die Position radikalisiert im Sinne einer Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse, was in der ersten Position so nicht expliziert war. Das ist ganz, ganz knapp die Position gewesen damals, die mit dem Programm der offensiven Jugendhilfe, wenn man das mal so vereinheitlichen will, skizziert war. Und ich möchte jetzt mal an zwei Punkten, das sind einfach die Literaturangaben, das könnt ihr dann nachlesen, muss man jetzt nicht lesen. Ich möchte mal an zwei Punkten jetzt den Vergleich, den historischen skizzieren. Und zwar an zwei Punkten, die damals schon diskutiert wurden und die heute vor allem zum Beispiel im Kontext von sogenannter KJHG-Reform auch wieder diskutiert werden. Nämlich an der interessanten Analogie der Frage nach den Rechten und an der, finde ich, genauso interessanten Analogie nach der Frage von Präventionsorientierung im Sinne von Gemeinwesen oder Sozialraum. Interessant ist nämlich, dass man sagen könnte, mit der Kinderrechtsperspektive ist mindestens programmatisch in den Reformentwürfen genau auf das reagiert worden, was der offensiven Jugendhilfe gefordert wurde. Die Forderungen damals waren nämlich zum Beispiel in den Widersprüchen, Kinder und Jugendliche als Subjekte mit eigenen Rechten zu versehen. Genau das, könnte man sagen, ist zumindest auf der Oberflächenebene jetzt verwirklicht. Also die Kinderrechte sollten, folgt man jetzt in der verknappten Version, ist es jetzt erstmal noch nicht drin, aber wir sind ja noch nicht am Ende, es kommt mal Wahl und dann geht das Fass hier drauf. In dem Ausgangspunkt der sogenannten Reformvorschläge war das eine zentrale Spur. Die Setzung der Kinderrechte in dem neuen KJG, oder jetzt müssen wir ja lernen, dass das Ding jetzt KSG heißt, ne? KSHG.
KJS.
KJS, ich werde das nicht mehr lernen. Zweitens, interessant ist, dass wir damals in der Forderung der offensiven Jugendhilfe eine Zentralitätsstelle der präventiven Hilfen hatten. Durchaus nahräumlich gemeint. Und jetzt, in den Reformentwürfen, in den sogenannten, ist die Sozialraumorientierung eine zentrale Figur. Und verspricht genau das. Verspricht nämlich im Regelfall, jenseits der individuellen Hilfe, präventiv zu greifen. Also könnte man mal erstmal die etwas sozusagen hoffentlich provokante, ist immer blöd, wenn man das ankündigt, Formulierung hier wagen, dass eigentlich das KSJG genau reagiert fachlich auf Dinge, die in der offensiven Jugendhilfe vor 40 Jahren gefordert werden. Und ich glaube, es ist jetzt nicht damit getan, jetzt zu sagen, Age-Gabele oder so. Darum geht es mir nicht. Sondern worum es mir geht, ist zu sagen, ich glaube, wir verstehen das alles zu wenig, wenn wir nicht den gesellschaftlichen Kontext dieser Diskussion stärker aufrufen und uns angucken, was sich da verändert hat. Und es zu einfach jetzt wäre und sozusagen ein rhetorischer Trick, nur zu sagen, jetzt ist das die Antwort auf die damaligen Forderungen. Und deshalb will ich an den beiden Beispielen, und um nicht zu lang zu reden, mache ich eben nur die beiden Beispiele, das ist natürlich exemplarisch, man könnte es an anderen Dingen auch tun, möchte ich das mal aufrufen. Also die Kinderrechte. Sind die sozusagen jetzt eine Antwort auf die damalige Forderung, die Subjekte mit eigenen Rechten zu versehen? Dazu brauchen wir eine kurze rechtstheoretische Vergewisserung. Und ich beziehe mich auf eine sehr interessante, aber nicht ganz leicht zugängliche Arbeit des Frankfurter Rechtsphilosophen Christoph Mehnke in dem Kontext. Ich glaube, wir müssen nochmal verstehen, das ist jetzt immer besonders aufregend, wenn da hinten der Wiesner sitzt jetzt da. Ich spreche ja rechtsphilosophisch und nicht sozusagen juristisch. Das ist nicht ganz dasselbe. Ich glaube, es ist nochmal interessant zu verstehen, und da hilft uns Mehnke, was die Grundgestalten der bürgerlichen Herrschaft sind. Nicht abschalten. Versucht mal kurz mitzugehen. Ich sage euch gleich, warum das interessant ist. Also wir bewegen uns in einem liberalen Kontext. Und das war 1970, 1980 so und das 2017 immer noch so. Da hat sich erstmal gar nicht grundsätzlich was geändert. Obwohl sich einiges geändert hat. Und zwei Grundgestalten, und das ist, glaube ich, wirklich hilfreich, sich das nochmal klar zu machen, sind die Ausbeutung und die Normalisierung. Was heißt das? Das eine ist das, was wir mit Privateigentum häufig diskutieren. Das ist die Ausbeutung. Also der Witz einer liberalen Konstruktion, bürgerliche Gesellschaft, ist, dass ich meinen Willen durchsetzen kann auf Basis meines Privateigentums. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Wohnung besäße, könnte ich meinen Willen als Vermieter durchsetzen, zum Beispiel. Das ist damit gemeint. Oder wir können weiterdenken auf dem kapitalistischen Markt, wie das dann funktioniert. Das ist euch allen klar. Das ist verkoppelt in der bürgerlichen Gesellschaft mit der Strategie der Normalisierung. Und das ist jetzt nochmal ein etwas anderer Normalisierungsbegriff, den wir heute schon mal diskutiert haben. Und das ist aber für uns das Entscheidende. Das ist nämlich das, was wir institutionelle Herrschaft nennen können. Also vor allem durch das Sozialrecht wird mit Verweis auf eine bestimmte Art und Weise, wie die Menschen ihr Leben führen sollen und auch führen können sollen, das ist immer beides, wird eine bestimmte Normalität auch auf Kosten der Ausbeutungsmöglichkeit durchgesetzt. Das ist zum Beispiel das, was sich im Sozialrecht manifestiert. Also das Sozialrecht sagt ja immer, wir greifen auch in diese Ausbeutungskiste ein, damit wir überhaupt sowas wie eine bestimmte Grundsicherung durchsetzen können. Damit wir überhaupt sowas wie Hilfen im Sinne von Jugendhilfe anbieten können. Das muss ja das Erste so ein bisschen einschränken. Es muss zum Beispiel Steuern erheben. Es muss auch sagen, du darfst deinen Willen als Vermieter nicht in jeder Hinsicht durchsetzen. Sondern da gibt es Grenzen, wie das durchsetzen kann. Und dieses Zusammenspiel von Ausbeutung und Normalisierung ist nichts Neues. Das ist ein Grundprinzip der liberalen Gesellschaft. So, und jetzt wird es deshalb interessant, weil wenn wir jetzt diese Neoliberalismusfigur nochmal auf, auch nochmal aufrufen, dann ist das ja vom Begriff her nichts anderes als ein zugespitzter Liberalismus. Also diese Konstruktion spitzt sich zu. Und was heißt das? Auf Kosten des zweiten Prinzips wird das erste betont. Auf Kosten der Normalisierung wird die Ausbeutung betont. Also es wird betont, wir haben zu sehr die Ausbeutungsmöglichkeit eingeschränkt. Und ich finde das deshalb so extrem hilfreich, weil mit Menke natürlich deutlich wird, was damit verbunden ist. Also es klingt natürlich anders, wenn jetzt Christian Lindner im Wahlkampf in NRW sagt, ja, wir haben viel zu viele Regulierungen, da kann die Innovationskraft sich nicht mehr durchsetzen. Das ist aber nichts anderes, wie das, was Menke uns lehrt, zu sagen, das ist das Ausbeutungsprinzip. Das sozusagen da sich wieder stärker durchsetzen soll auf Kosten des Normalisierungsprinzips. Und mit dem Normalisierungsprinzip ist eigentlich auch schon deutlich, dass das nicht unkritisch zu sehen ist. Aber dieses Verhältnis verschiebt sich. Das heißt, wir haben heute 2017 im Kontext der Diskussion, zum Beispiel des neuen Gesetzes, haben wir eine Situation, die den ersten Moment, die erste Grundgestalt aufwertet auf Kosten der zweiten, während wir 1990 eine Situation hatten, in der die Konzepte, die Programme einer offensiven Jugendhilfe auf sowas wie eine Selbstverständlichkeit des sozialen Integrationsversprechens in Gesellschaft zurückgreifen konnten. Das heißt, man musste sich sozusagen einerseits über die Frage, ob sowas wie Normalisierung sich auch durchsetzen lässt, gar nicht so viel Gedanken machen wie heute, weil es eine breitere, erstmal hegemoniale, zum Beispiel, das kann man in Bundestagsparteien sehen, breitere, getragene Idee von sozialer Integration meint. Ich erinnere an meinen Eingangssatz, das soll jetzt nicht heißen, dass das eine wunderbare historische Situation war. Ich beschreibe, versuche das mal analytisch nochmal rauszuarbeiten. Aber das war die Situation und das haben wir heute so nicht mehr. Und das rückt natürlich die Analogie zwischen dieser Forderung heute und dieser Forderung damals in ein anderes Licht. Weil wenn ich so eine Forderung nach Rechten, nach subjektiven Rechten vom Hintergrund eines sozialen Integrationsversprechens formuliere, dann gehe ich immer davon aus, dass ich prinzipiell zum Beispiel eine Einschränkung der Ausbeutungsmöglichkeit nicht was radikal ändert. Sondern ich sage, mir ist das Normalisierungsding, ist mir noch zu wenig im Sinne der Selbstbestimmungsmöglichkeit. Ich gehe aber davon aus, dass es sowas wie zum Beispiel sozialrechtliche Einschränkungen von Ausbeutung gibt. Wenn ich aber heute in der Situation bin, wo dem nicht mehr so ist, nicht prinzipiell so ist, das wäre falsch, aber wo die Ausbeutungsfigur stärker geworden ist und immer stärker betont wird, dann kann subjektive Rechte auch heißen, sozusagen Individualisierungsprozesse zu verstärken. Also zu sagen, ja, das passt doch. Die Leute sollen im Sinne der Ausbeutungsmöglichkeit, jetzt abstrakt gesprochen, sollen als Einzelne in den sozialen Auseinandersetzungen eine bessere Position haben. Und dann rückt das die Frage, die Normalisierung immer mit verbindet, nämlich eine Kollektivitätsfrage quasi im Hintergrund. Und ich glaube, das, ich hoffe, man konnte so ein bisschen jetzt nachvollziehen, diese erste Spur, ist, glaube ich, ganz wichtig mitzubedenken. Sowohl im Sinne von, wenn wir heute Kinderrechte diskutieren, ist es nicht ganz ungefährlich in diesem Kontext, ohne dass ich jetzt sagen will, wir sollen nicht Kinderrechte diskutieren, aber wir müssen das quasi verschneiden, das ist jetzt auch nicht von mir völlig neu gedacht, da hat Tim zum Beispiel schon darauf hingewiesen, andere, also nicht gestern Abend, das weiß ich nicht, aber an anderer Stelle zumindest. Aber es ist sozusagen umgekehrt auch etwas, wo wir nicht naiv sein dürfen. Und ich will es nochmal zur Verdeutlichung am zweiten Beispiel machen, der Sozialraum. Und ich will da einen Aspekt hervorheben. Sozialraumorientierung, und ich sage jetzt bewusst mal Sozialraumorientierung, nicht Gemeinwesenarbeit. Sozialraumorientierung ist etwas, was eigentlich an ein ursozialpädagogisches Prinzip anknüpft, nämlich Gemeinschaftsbildung. Das wird selten diskutiert, auch wir in unseren Debatten haben das gar nicht so zentral gesetzt, aber ich glaube, wir müssen darüber viel mehr diskutieren. Sozialraumorientierung setzt eigentlich an was an, was, wie gesagt, wir seit dem Beginn der Institutionalisierung sozialer Arbeit kennen. Also letztlich eine Spur, die wir zum Beispiel Ende des 19. Jahrhunderts finden, eine Spur, die sagte, Sozialpädagogik, soziale Arbeit ist die Instanz, die sozusagen ein synthetisiertes Modell des Menschen als sozial individuellen Wesen meint. Also das meint nichts anderes als, der Einzelne soll in eine Gemeinschaftsform eingebracht werden und diese Gemeinschaftsform soll auch ermöglicht werden. Allerdings war auch damals schon, ich habe jetzt hier Bergemann zitiert, eine Position, wir können andere zitieren, allerdings war auch damals schon sehr deutlich, dass es da Schwierigkeiten gibt damit. Und bei anderen Positionen, ich sage nur zum Beispiel Menneke, Nathop und andere, wurde schon damals deutlich, dass es dann problematisch ist, wenn man es dekontextualisiert. Also wenn man es nicht in den sozialen Kontexten diskutiert. Ich zitiere hier mal eine kurze Stelle aus Menneke, 1930, ein, finde ich, immer noch wichtiges Buch, das aber quasi aus unseren Debatten verloren gegangen ist. Und deshalb, so schreibt Menneke damals, kann es gar nicht anders sein, als dass gerade der die Tragweite seiner Aufgabe ermessenden, ernstnehmende Wohlfahrtspfleger, Fachkraft, sich mit dem tiefsten Widerstande gegen diese wirtschaftliche Organisation erfüllt. Da sagt er nichts anderes als, wenn wir uns nicht über kapitalistische Kontexte, über die Logiken der bürgerlichen Gesellschaft Gedanken machen, dann fallen wir mit der Gemeinschaftsorientierung in die, sozusagen in, jetzt hätte ich fast gesagt, den Mist. Ja, also dann fallen wir sozusagen, dann treten wir in die Falle, so das wollte ich eigentlich sagen. Dann treten wir in die Falle. Warum? Weil wir Leute auf kleinräumige, nahräumliche, private, loyalitätsbasierte Vergemeinschaftungsformen verweisen, ohne darüber nachzudenken, was sind die Bedingungen, was sind die Möglichkeiten, was sind die Zugänge. Und ich glaube, allein diese historische Spur kann uns helfen, die heutige Sozialraumorientierungsdebatte zu fassen. Und auch hier ist es aber natürlich so, dass die in einem anderen Kontext heute steht. Der Kontext ist der, der gerne mit so etwas wie Globalisierung beschrieben wird. Schwieriges Konzept, ein bisschen fuzzy sozusagen, aber was daran wichtig ist, ist, es ist eine Radikalisierung der kapitalistischen Logik über die nationalstaatliche Regulierung hinweg. Normalisierung. Da sind wir wieder. Also Radikalisierung von Ausbeutung, unter anderem dadurch, dass man die Instanz, die die Ausbeutung reguliert hat, nämlich den Nationalstaat, symbolisch und auch real schwächt. Das ist sozusagen die Logik. Und dann kann man auf einmal davon reden, irgendwie München würde in Konkurrenz zu London stehen. Das hat keine Wutz verstanden in den 50er Jahren. Wenn man gesagt hätte, München in Konkurrenz zu London, hätte man gesagt, hä? Worüber redet der? Man hätte wahrscheinlich auch nicht verstanden, dass Essen in Konkurrenz zu Dortmund steht. Aber das ist natürlich genau diese Wettbewerbslogik, die dann über Standorte und all diese Dinge, die ihr kennt, diskutiert. Und hier passt jetzt diese sozialpädagogische Spur der Vergemeinschaftung neu rein. Warum? Ja, wenn die Normalisierung auf nationalstaatlicher Ebene nicht mehr greift oder geschwächt wird, dann ist eine Frage offen, nämlich die Frage der Zugehörigkeit. Und die kann ich jetzt, das haben wir jetzt die letzten Jahre, durch eine Renationalisierung, sozusagen neuen Chauvinismus und so weiter, beantworten. Das war aber nicht die Antwort der letzten 25, 30 Jahre und ist auch bis heute nicht die Antwort der Jugendhilfe. Sondern eine dominante Antwort der Jugendhilfe ist, wir unterstützen kleinräumige und nahräumliche Gemeinschaftsstrukturen. Und das muss man verstehen. Nochmal, ich meine damit nicht, dass jetzt jede Gemeinwesenarbeit irgendwie Kokolores ist, man verstehe mich nicht miss, aber ich will auf die Kontexte hinweisen. Und ich halte die Diskussion über Sozialorientierung an vielen Stellen für hochnaiv, weil sie spielt genau dem in die Hände. Sie spielt dem in die Hände, zu sagen, aha, jetzt haben wir eine andere Ebene, wo wir sozusagen die nicht mehr Zugehörigkeit auf Nationalstaatsebene, noch mit all ihren Problemen, Klammer auf, Klammer wieder zu, sozusagen lösen können, nämlich in Kleinräumen. Ob die Leute ihre Quartiere als Gemeinschaft, Quartiersgemeinschaft, in der sie irgendwie zugehörig sein wollen, sehen, das wird überhaupt nicht gefragt. Gut, okay. Das ist aber auch der ausführlichste Teil gewesen.
Also 10 Minuten.
Ja, kriege ich hin. Okay, das war meine erste Assoziation. Also sozusagen der Versuch, ein Stück weit zu kontextualisieren oder vielleicht auch eher zu kontextualisieren, aufzurufen, dass wir überraschenderweise über ganz ähnliche Dinge sprechen. Und ich möchte jetzt zwei weitere Assoziationen noch in den Raum stellen. Die erste zum Stichwort Zukunft und die zweite zum Stichwort Strategie. Das letztere kann ich deshalb ganz kurz machen, weil wir da morgen schon so viel diskutiert haben. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir alles neu erfinden kann. Das heißt, es gibt viele Analogien, manche kleine Differenzen. Das kann ich, glaube ich, relativ klar. Warum reden wir eigentlich über Zukunft? Ich finde das nochmal interessant und das ist mir deshalb wichtig, weil ich glaube, dass das nochmal eine etwas differente Perspektive reinbringt zu dem, was Holger Ziegler am Anfang, tut mir jetzt leid, dass ich mich nicht so sehr auf gestern beziehen kann, ich war eigentlich schlicht nicht da. Deshalb mache ich das sicher jetzt Missings und muss mich sozusagen bei all den Sprecherinnen, Diskutantinnen von gestern entschuldigen. Aber es gibt eine Spur, die wir am ersten Tag diskutiert haben, nämlich eine, die eher sagt, aha, Zukunft heißt eine bestimmte theoretische, systematische Ausformulierung des Horizontes. Zum Beispiel des normativen Horizonts. Gutes Leben. Ja? Also eine bestimmte Perspektive, wir sagen, wir müssen mal sagen, wohin soll das eigentlich leiten? Und darüber müssen wir so systematisch sprechen. Das kann man dann moralphilosophisch machen, gerechtigkeitstheoretisch. Das ist eine Spur. Eine zweite Spur wäre für mich zumindest diejenige, die heute Morgen in dem Papier von Björn Redmann und Reinhold Schone deutlich wurde, nämlich sowas wie, ihr sprach von einem Gesamtkonzept und einer Grundhaltung. Das ist nicht unbedingt Widerspruch zum ersten, aber es ist eine andere, etwas andere Perspektive. Also wir sprechen jetzt nicht über den größeren normativen Horizont, sondern wir sprechen im Feld eher über sowas wie eine konzeptionelle Zielorientierung. Also eine Zukunft, du hast es ja auch so eingeleitet mit dem Zukunftsministerium, hätte ich fast gesagt, wir sprechen über eine Zukunft im Sinne von einem fachlichen Konzept, einer fachlichen Haltung. Eine dritte Variante wäre, und auch die ist jetzt kein kompletter Gegensatz, aber auch nochmal eine etwas andere Perspektive, sich nochmal darüber nachzudenken, warum ist denn Zukunftsoffenheit sowas wie konstitutiv für unser Feld? Und dazu, und das weiß ich jetzt nicht, ob wir das hinkriegen, aber ich mache es trotzdem ganz schnell, weil es irgendwie mir Spaß gemacht hat, eine Vorbereitung. Dazu habe ich ein fiktives Streitgespräch angeleiert die letzten Tage. Und dieses fiktive Streitgespräch unterhält sich über die Frage, wozu Erziehung und zum Teil auch wozu Bildung. Und der Erste, der da mitspricht, sagt, dass diese neuen Werte, nee, das ist übrigens eine Sie, das wird auch gleich deutlich werden, sie sagt, dass diese neuen Werte, Normen und Ziele heute nicht mehr gegeben werden, ist ein gefährliches Versäumnis unserer Gesellschaft. Denn diese neuen Ziele können gar nicht vom Elternhaus gefunden werden. Die neuen Ziele können nur aus der Öffentlichkeit kommen, von den übergeordneten Institutionen. Wie die Mutter ihrem Säugling schon die wichtigste Vorbereitung für die Ehe vermittelt, indem sie ihn von ganzem Herzen liebt, genauso muss die Gesellschaft die Jugend auf überpersönliche Lebenserfüllungen vorbereiten, indem sie der Jugend soziale Aufgaben, Pflichten und Ziele gibt. Aber diese Aufgabe wird von unserer Gesellschaft mit der Ängstlichkeit des gebrannten Kindes gemieden. Manche haben wahrscheinlich schon erkannt, wer es ist. Der Zweite springt ins Gespräch und sagt Folgendes. Man fragt sich, woher heute irgendjemand das Recht sich nimmt, darüber zu entscheiden, wozu andere erzogen werden sollen. Sie, also entsprechende Denkweisen, stehen im Widerspruch zur Idee eines autonomen, mündigen Menschen. Ich möchte es nach dem Gesagten riskieren, zu sagen, was ich mir zunächst unter Erziehung überhaupt vorstelle. Eben nicht sogenannte Menschenformung, weil man kein Recht hat, von außen her Menschen zu formen, nicht aber auch bloße Wissensvermittlung, deren Tod das Dinghaftes oft genug dargetan war, sondern die Herstellung eines richtigen Bewusstseins. Es wäre zugleich von eminenter politischer Bedeutung, seine Idee ist politisch gefordert. Das heißt, eine Demokratie, die nicht nur funktionieren, sondern ihrem Begriff gemäß arbeiten soll, verlangt mündige Menschen. Man kann sie für wirklich Demokratie nur als Gesellschaft von Mündigen vorstellen. Jetzt gibt es einen schnellen Einwurf von einem Dritten, der sagt, viele irren ziel- und führungslos durchs Land. Die Wertetugenden, die das Herz der Pädagogik ausmachen, haben sich bis heute nicht vom Missbrauch durch den Nationalsozialismus erholt. Ignoriert wird das Bedürfnis nach Hierarchie, nach damit verbundenen Vorteilen und nach ein wenig Glanz. Das kann sich nun die letzte Gesprächspartnerin überhaupt nicht anhören und sagt, wenn Bildung keine freie Entscheidung eines sich frei wählenden Individuums ist, sondern immer mehr zum notwendigen Zwang wird, dann ist der Widerspruch der Bildung passé. Sie ist endgültig zum Teil des Betriebs geworden. Aber die Einsicht, dass Bildungsgeschichte von Beginn an Herrschaftsgeschichte ist, bleibt abstrakt und in gewisser Weise belanglos, wenn sie nicht konkretisiert wird, anhand der Erfahrungen von kolonialer Unterwerfung und Eroberungen im Namen des Humanismus und im Namen des Subjekts der Bildung. Auch in der kritischen Bildungstheorie wird kaum die Frage gestellt, aus wessen Perspektive Kritik formuliert wird. Es handelt sich um eine gefährliche Frage, denn sie könnte die Antwort provozieren, das eine allzu eingeschränkte und allzu privilegierte Perspektive ist, dieses, aus der man spricht. Bildung kann aber erst an den konkreten Konflikten ihre Materialität gewinnen und die sozialen Interaktionen wirksam werden. Manche haben vielleicht manche Positionen erkannt. Ich kann jetzt, aufgrund der Zeit können wir es nicht Quiz machen. Wir sprechen Christa Mewes, Theodor W. Adorno, Bernhard und Bernhard Büb und schließlich reagiert Astrid Messerschmidt. Was wird hier deutlich? Ganz knapp wird hier deutlich, es gibt Konzepte, die die Zukunftsfrage damit beantworten, dass es um so etwas geht wie eine Erziehung zur Anpassung. Das ist sozusagen die eine Position. Also es soll um sowas wie Disziplinierung gehen, um sowas wie die Sicherung einer bestimmten vorherrschenden Denkweise. Und es gibt andere Positionen, die sagen, nein, Bildung und Erziehung kann nur das sein, wenn sie Möglichkeiten der Emanzipation eröffnet, wenn sie Bedingung von Demokratie ist und als solche gedacht wird. Und auch, wenn Bedingungen als Einsatz in konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen gedacht wird. Warum sage ich das? Ich sage das deshalb, weil es, glaube ich, nochmal eine dritte Perspektive eröffnet für unsere Rede mit der Zukunft, nämlich ganz schlicht damit dahingehend, dass sie sagt, es geht um Bildung in unserem Feld. Und Bildung kann nicht anders als zukunftsoffen sein. Bildung kann nicht anders sein als ein Wechselspiel und damit auch als ein Zugleich von durch die Welt bestimmt sein und durch sich selbst bestimmt sein. Also Mensch, der Mensch ist ja das einzige Wesen, das erzogen und gebildet werden muss. So könnte man quasi anthropologisch schon fast formulieren. Eigentlich nicht meine Spur, aber an der Stelle würde ich es trotzdem tun. Bildung ist aber auch immer Transformation. Bildung ist somit stetiges Freilegen, so können wir es bei Joachim Heider nachlesen, von Zukunft als Verwirklichungsprozess des Menschen, einer stetige Veränderung hingerichteter Begriff. Also die Menschen sind Akteure der Geschichte. Und in diesem Sinne können wir jetzt nochmal eine kritische Folie auf die Debatte gewinnen, die nämlich so aussieht, dass wenn die Fachkraft nicht bereit ist, Zukunftsoffenheit auszuhalten, dann gibt sie eigentlich dieses fachliche Ziel der Bildung auf. Oder in der Formulierung von Gaston Bachelard, dem Erzieher fehlt der Sinn für den Misserfolg, weil er sich für einen Meister hält. Also, der weiß, wie die Kindeswohl-Checkliste auszusehen hat, ist die Meisterposition. In dieser bildungstheoretischen Perspektive gibt die aber eigentlich die Perspektive der Zukunftsoffenheit auf. Das heißt jetzt nicht, dass wir gar nie irgendwie mehr mit einer Checkliste arbeiten können. Nur die Definitionshoheit darf nicht mehr der Checkliste sein. Weil darin die Meisterhaftigkeit eingeschrieben wird. Das sozusagen wäre mein Punkt an der Stelle. Und vor dem Hintergrund hätte ich jetzt nochmal zur Frage von Strategien ein paar Punkte entwickelt. Ich will es vielleicht bei einem belassen, damit ich uns nicht noch mehr Diskussionszeit sozusagen nehme. Ich glaube, wichtig wäre, dass wir auch an der Stelle nochmal drüber nachdenken, was Strategie heißt. Und dass wir vielleicht auch nicht nur von Strategien sprechen sollten. Warum? Weil Strategien, das können wir von Michel Desarteau lernen, Strategien sind eine Perspektive, die immer davon ausgeht, dass wir von einem sicheren Standpunkt aus unseren Einsatz bringen. Strategie geht immer davon aus, dass wir sowas wie einen institutionellen Standpunkt haben. So zumindest Desarteau, ich finde das hochinteressant, diesen Gedanken. Warum? Weil er davon was anderes unterscheidet. Und was ist das? Die Taktik. Und die Taktik ist das, was die Alltäglichkeit kennzeichnet. In der Situation, in der wir nicht einen institutionellen, gesicherten Standpunkt haben, können wir auch nicht strategisch sein in diesem Begriffsverständnis, sondern können nur taktisch sein. Das heißt, da haben wir keinen sicheren Ort, von dem aus wir unseren Einsatz bringen und formulieren, sondern wir suchen immer wieder Andockpunkte. Und ich glaube, dass wir in der Jugendhilfe beides, nicht das eine gegen das andere lesen müssen, aber beide Figuren brauchen. Und ich glaube tatsächlich, und das war so ein bisschen meine Provokation heute Morgen an den sehr eindrücklichen Vortrag der Kollegen, ich glaube, dass wir uns unter Umständen zu schnell des sicheren Ortes, von dem aus wir in der Jugendhilfe sprechen könnten oder können oder meinen zu können, sicher sind, weil wir zum Beispiel unterstellen, und das ist jetzt ein Punkt dieser vier, die ich jetzt nicht mehr alle aufrufe, und der ist mir auch vielleicht ein zentraler, weil wir zu schnell unterstellen, wir hätten es mit einem einheitlichen politischen Milieu zu tun. Und das lehrt uns ja spätestens sowas wie der Hinweis auf diese Studie, die ihr heute Morgen nochmal zitiert habt, was sind so repressive Haltungen. Ich würde nur umgekehrt auch sagen, nicht die ganze Jugendhilfe ist ja durch repressive Haltung gekennzeichnet. Das lehrt uns, dass es das gibt und auch ganz anderes. Und das lehrt uns aber, dass wir nicht sozusagen simpel davon ausgehen können, wir hätten eine Jugendhilfe, die als einheitliche politische Akteurin auftreten kann. Das überdeckt völlig, dass wir im Feld massive politische Differenzen haben. Und auch diese müssen wir angehen. Und wir müssen auch sozusagen unsere Bündnisse kennzeichnen, politisch, mit denen wir bestimmte Dinge diskutieren und sozusagen nach vorne bringen und können nicht sozusagen immer darauf setzen, wir sprechen für die gesamte Jugendhilfe. Ich glaube, das ist ein Teil auch des Problems. Ich glaube, ich belasse es jetzt mal gerade dabei, damit wir das diskutieren können. Ich will vielleicht einen abschließenden historischen Satz noch formulieren. Ich habe mit Holger und Simon diese Daten an ein paar Stellen schon diskutiert. Wir haben keine historischen Vergleichsdaten. Vielleicht war das nie anders. Wir unterstellen vom Hintergrund bestimmter historisch dominanter Debatten, unterstellen wir, dass es anders gewesen ist. Vielleicht war das nie anders. Vielleicht war immer ein Drittel hochrepressiv. Das wissen wir nicht, sozusagen. Wir wissen ein bisschen was, zum Beispiel aus den Forschungen jetzt zu Polizei und Jugendhilfe von Bernd Dollinger und Henning Schmidt-Semisch, die zumindest schon mal zeigen, wie dominante Debatten einflussreich waren und wie das Verhältnis zur Polizei schon viel früher affirmativ diskutiert wurde, als wir das sozusagen annehmen. Also das würde ich zumindest noch mal als Fragezeichen formulieren. Das heißt nicht, dass ich sagen will, das spielt keine Rolle. Die Skandalisierung ist trotzdem notwendig. Nur, ich würde auch an der Stelle sagen, Leute, lasst uns über den Kontext nachdenken. Ich glaube, warum das relevanter wird in der Diskussion ist, weil von einem Hintergrund eines wohlfahrtsstaatlichen Integrationsversprechens kann man vielleicht dieses Drittel, ich behaupte jetzt mal, das hätte es vielleicht schon gegeben, eher mittragen. Oder dann fällt das nicht so auf. In einem Kontext, der sich gesellschaftlich, aber zum Beispiel als Präventionsgesellschaft, Sicherheitsgesellschaft, was anderes beschreiben lässt, kann es sein, dass uns dieses Drittel anders bedrohlich erscheint. Herzlichen Dank.